SWR aktuell Infodate am Morgen.
Mit Andreas Bönisch, guten Morgen. Es herrscht Krieg in Europa. Seit fast 3 Jahren bombardiert Russland die Ukraine. Das ist ein Krieg, den wir hierzulande im Alltag so gut es geht verdrängen. Jetzt will das Bundesamt für Bevölkerungsschutz einem Bericht der Bild-Zeitung zufolge auf die geänderte Bedrohungslage in der Welt reagieren und mehr Bunker einrichten. Ein entsprechender Plan werde angepasst. Zurzeit gibt es in Deutschland knapp 480.000 Plätze in fast 580 öffentlichen Schutzräumen. Die Einzelheiten von Ronald Lessig.
Das Bundesamt prüft demnach gerade, welche öffentlichen Gebäude zu Schutzräumen umfunktioniert werden können. Dazu zählten Behörden, aber auch U-Bahnhöfe. Außerdem solle eine Handy-App entwickelt werden, durch die die Menschen erfahren, wie weit es bis zum nächstgelegenen Bunker ist. Darüber hinaus wolle das Bundesamt die Bevölkerung ermuntern, in Eigenheimen ebenfalls Schutzräume einzurichten. Dafür seien Keller ebenso geeignet wie Garagen. Unklar ist nach Angaben der Zeitungen, bis wann der Plan fertig sein soll.
Die Sicherheitslage in Europa wegen des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine wird ein Thema im bevorstehenden Bundestagswahlkampf sein. Doch deutlich mehr interessieren dürfte es die Menschen bei uns, wie es in der Wirtschafts- und Finanzpolitik weitergeht. Noch bevor am 23. Februar gewählt wird, würde die rot-grüne Minderheitsregierung gerne die sogenannte kalte Progression abmildern und das Kindergeld erhöhen. Das hat Bundesfinanzminister Jörg Kukies gestern Abend in der ARD gesagt. Aus unserem Hauptstadtstudio berichtet Uli Haug.
Wenn die sogenannte kalte Progression bei den Steuertarifen gedämpft wird, bedeutet das eine Milliardenentlastung für die Bürger. Und der Staat nimmt im Gegenzug entsprechend weniger Einkommenssteuer ein. Nach Angaben von Bundesfinanzminister Kukies ist das aber gegenfinanziert. Es ist so, dass wir für das kommende Jahr alle Mittel vorgesehen haben, sagte der SPD-Politiker in der ARD. Dies gelte für die Abmilderung der kalten Progression und die geplante Erhöhung des Kindergelds. Der parlamentarische Geschäftsführer der Union, Frei, wies darauf hin, dass die Reform der kalten Progression und die Kindergelderhöhung Teil eines größeren Gesetzespaketes seien, dem man im Ganzen keinesfalls zustimmen werde.
Zeitgleich mit dem beginnenden Bundestagswahlkampf fand in Aserbaidschan die UN-Klimakonferenz statt. Am Samstag gab es nach heftigem Streit dann doch noch eine Einigung, auf die die Bundesregierung verhalten reagiert hat. Bundeskanzler Olaf Scholz schrieb auf der Plattform X, die Ergebnisse seien nicht perfekt, aber man könne damit weiterarbeiten. Auch Klimaschutzminister Robert Habeck und Entwicklungsministerin Svenja Schulze reagierten zurückhaltend, begrüßten allerdings, dass die Industrieländer jährlich 300 Milliarden US-Dollar Klimahilfe an ärmere Länder zahlen sollen. Der deutsche Klimaforscher Mojib Latif kritisierte im ZDF diese Vereinbarung unter anderem, weil das Geld erst bis in 10 Jahren fließen soll.
Und es ist völlig unklar, wie diese Summe überhaupt zustande kommen sollen, ob da staatliche Hilfen sind, ob private Investoren da was zugeben. Und insofern denke ich, viel mehr wäre ohnehin wichtiger gewesen. Die Länder des globalen Südens haben ja ungefähr das Vierfache gefordert, was eigentlich notwendig ist. Und notwendig ist es zum einen, um sich anzupassen an das, was überhaupt nicht mehr zu vermeiden ist. Und zum anderen, damit die sich auch nachhaltig entwickeln können. Weil es bringt ja nichts, wenn die genau dieselben Fehler machen wie wir bei unserer eigenen Industrialisierung.
Der Klimaforscher Mojib Latif. Die Folgen des Klimawandels merken wir beim Wetter, das immer extremer wird. So sind in Großbritannien bei heftigen Unwettern mehrere Menschen ums Leben gekommen. Britische Medien berichten von mindestens 3 Todesopfern durch Überschwemmungen in England und Wales. Außerdem starben einige Menschen bei Verkehrsunfällen, die mit den Unwettern zusammenhängen könnten. Ins EU-Land Rumänien, das nach der Präsidentschaftswahl ein Stück weit in einer politischen Stockscharre steckt. Denn überraschend hat der pro-russische rechte Hardliner Calin Ceaușescu die erste Runde mit rund 22% der Stimmen gewonnen. Der sozialdemokratische Ministerpräsident Marcel Ciolacu holte etwa 20%. Dabei noch nicht berücksichtigt sind die Stimmen der Auslandsrumänen. Unsere Korrespondentin Silke Hane berichtet.
Ceaușescus Positionen gelten als äußerst radikal. Rumänische Medien bezeichnen ihn als Faschisten. Den für den Holocaust in Rumänien verantwortlichen Diktator Ion Antonescu hatte Ceaușescu früher als Held bezeichnet. Er vertritt außerdem pro-russische Positionen und ist gegen die NATO-Mitgliedschaft Rumäniens. Seinen Wahlkampf hat Ceaușescu vor allem über die Online-Plattform TikTok geführt. Umfragen hatten nicht vorhergesehen, dass er um den Einzug in die Stichwahl mitkämpfen würde. Sollte Ceaușescu die Stichwahl ums Präsidentenamt gewinnen, könnte das die rumänische Außenpolitik verändern, die sich bisher strikt an EU und NATO ausrichtet. Der rumänische Präsident hat zum Beispiel Einfluss auf die Verteidigungsausgaben des Landes.
Heute ist der internationale Tag gegen Gewalt an Frauen. In Rheinland-Pfalz verlangen mehrere Organisationen mehr Hilfsangebote und Schutz für Frauen, die bedroht sind. Frauenhäuser im Land klagen über ihre schlechte finanzielle Ausstattung. SWR-Reporterin Verena Lorsch.
Die Plätze in den Frauenhäusern reichen hinten und vorne nicht. Das hat mir zum Beispiel die Vorsitzende des Frauenhausträgervereins im Donnersbergkreis gesagt. In dem Haus finden bloß 3 Frauen mit ihren Kindern Platz und es ist übers Jahr quasi durchgehend ausgelastet. Gemessen an der Einwohnerzahl müssten die Frauenhäuser in Rheinland-Pfalz eigentlich Platz für weit über 400 Frauen bieten. Das sieht die Istanbul-Konvention vor, die Deutschland unterzeichnet hat. Aber zum Jahresende gibt es gerade mal für 164 Betroffene einen Platz im Frauenhaus. Die Frauenhäuser im Land verfügen also nicht mal über 40% der vorgeschriebenen Plätze.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
In Baden-Württemberg geht es verbreitet mit Sonnenschein los. In Rheinland-Pfalz, da ist es schon stärker bewölkt. Und dort breitet sich am Nachmittag von der Eifel her Regen aus. Und dieses Regengebiet erreicht dann am Abend auch den Westen von Baden-Württemberg. Die Höchsttemperaturen heute 7 bis 19 Grad.
SWR aktuell. Hintergrund.
Heute beginnt die Adventszeit und deshalb wollen wir in dieser Woche hier in SWR aktuell immer im Infodate am Morgen Ihnen besondere Weihnachtsmärkte vorstellen. Heute sind wir im Norden von Rheinland-Pfalz unterwegs, wo es am Wochenende losging, zum Beispiel in Koblenz, Andernach und Neuwied. Aber neben den großen Weihnachtsmärkten gibt es noch einige kleine mit ganz besonderem Charakter. SWR-Reporterin Christina Nova hat 3 für Sie herausgesucht.
Rot, Weiß und Blau, das sind die dominierenden Farben auf dem Christmas Market in Pettelschoss. Organisator ist der Brite Gary Blackburn.
Hier habe ich ein bisschen vielleicht over the top gegangen. Ich habe viele englische Telefonzellen. Ich liebe diese Rot, die englische Fahnen überall, die stehen raus.
Seine Liebe zu Großbritannien ist unübersehbar. Ein typischer Bobby in Uniform begrüßt die Besucher des Weihnachtsmarkts mit Schnee auf der Fellmütze.
In England kriegen wir nicht so viel Schnee wie hier und deswegen, ich mag das. Wir sind ungefähr 63 Meter hoch und das ist einer Grund, ich bin hingezogen, wegen der schönen Winter und wenn Schnee kommt, das bleibt ein bisschen.
Aufwärmen können sich die Besucher des Marktes am Lagerfeuer mit einem Glühwein oder im Pub nebenan. Zu essen und zu trinken gibt es viele britische Spezialitäten.
Wir haben Pulled Pork, Fish and Chips, wir haben Scones, ja auch englische Pies, eventuell Pasties. Zu trinken haben wir dann Glühwein, da können wir ein bisschen Whisky dabei haben. Und dann wir haben 30 verschiedene englische Beers und Ciders. Abends in der Kneipe machen wir Karaoke, tagsüber bis 10 Uhr, Live-Music und alles. Ja, es ist schon was Besonderes. Und Leute, die freuen sich, die haben schon lange angerufen, gefragt, wann fangen wir an.
Wer das Auto zu Hause lassen will, kann auch mit der Bahn zum Christmas Market fahren. An Samstagen und Sonntagen pendelt stündlich ein historischer Schienenbus vom Bahnhof Linz aus durch das Kasbachtal bis nach Kahlenborn. Auf dem Weg dorthin kann man sogar noch einen anderen kleinen Weihnachtsmarkt mitnehmen, den nostalgischen Weihnachtsmarkt der alten Brauerei im Kasbachtal. Dort wartet unter anderem ein historisches Karussell auf die Besucher. Einen Weihnachtsmarkt mit ganz besonderem Flair gibt es auch noch in Bad Hönningen auf Schloss Ahrenfels an den Wochenenden. Der Markt dort ist in den letzten Jahren immer weiter gewachsen, wie Organisator Benedikt Feltens sagt.
2020, während der Corona-Zeit, haben wir angefangen mit einer kleinen Hütte, die dann relativ schnell überlaufen wurde und dann auch gesperrt wurde, weil einfach viel zu viel los hier war. Jetzt ist es deutlich größer. Wir haben so um die 30 Aussteller und schon 7 Wochen lang Action hier und sehr, sehr viele Besucher.
Der Weihnachtsmarkt ist als eine Art Rundgang angelegt. Besucher bekommen am Eingang einen Lageplan ausgehändigt und können sich damit ihren Weg über das Schlossgelände bahnen.
Hier haben wir jetzt einen Schmied, der zeigt den Kindern und Erwachsenen sein Handwerk und wir haben insgesamt 4 Kunsthandwerker, die hier ihr Können präsentieren.
Wer sich sportlich betätigen will, kann das auf der Schlittschuhbahn, im Schlosshof oder beim Eisstockschießen. Doch nicht nur draußen gibt es viel zu sehen, auch das Innere des Schlosses kann erkundet werden. Hier gibt es neben vielen kleinen Ständen auch eine Wurzelkrippe und eine Miniatur-Winterlandschaft zu sehen. Eine Sache macht bei den Besuchern besonderen Eindruck.
Ja, der riesige Weihnachtsbaum, inklusive Eulen und schöner Beleuchtung.
Doch nicht nur die prächtig geschmückte Tanne im Treppenhaus gefällt den Besuchern. Auch sonst kommt der Markt gut an.
Tolles Ambiente, stimmungsvoll, hat so was Familiäres, auch gerade mit den vielen Handwerkerständen.
Wirklich schöner Weihnachtsmarkt, schöne Umgebung, gefällt uns sehr gut.
Je dunkler das wird, desto schöner wird es gerade aktuell. Schöne Atmosphäre, weihnachtlich. Wir sind auch mal gerade durchs Innengebäude gegangen, durch die kleinen Stände, die Verkaufsräume. Umfangreich das Ganze.
Sehr schön hier. Schöne, gemütliche Atmosphäre. Die Lichter super toll. Also es hat irgendwie was Heimeliges.
Flair sehr schön. Doch. Wirklich mal was Neues oder was anderes wie sonst.
Sehr schön gemacht. Die vielen Lichter, die schönen Buden. Sehr schön.
Klasse. Super. Grandios. Ich hole mir noch einen Glühwein.
Weihnachtsmärkte im Norden von Rheinland-Pfalz, die etwas anders sind. Bis auf den Glühwein, der gehört einfach immer dazu. In dieser Woche stellen wir Ihnen im Infodate am Morgen besondere Weihnachtsmärkte vor. Morgen früh geht's dann nach Mulhouse in Frankreich und noch an andere Orte im Elsass und in der benachbarten Schweiz.
SWR aktuell, was heute wichtig wird.
Ist wieder die K-Frage in der SPD. Knapp 3 Monate vor der vorgezogenen Bundestagswahl wollen heute das SPD-Präsidium und der Bundesvorstand Kanzler Olaf Scholz offiziell als sozialdemokratischen Kanzlerkandidaten nominieren. Am 11. Januar soll er dann auf einem Parteitag bestätigt werden. Christina Nagel.
Die SPD will von heute an nach vorn schauen. Statt sich weiter mit sich selbst zu beschäftigen, will sich die Kanzlerpartei jetzt mit Inhalten und dem politischen Gegner auseinandersetzen. Tatsächlich scheinen sich die Reihen zu schließen. Entsprechende Signale kommen auch aus jenen Landesverbänden, die sich für Boris Pistorius als Kanzlerkandidaten stark gemacht hatten. Auch die Jusos, die in Wahlkämpfen meist eine sehr aktive Rolle spielen, weil sie Plakate aufhängen und auf Marktplätzen werben, sind bereit mitzuziehen. Voraussetzung sei, dass die SPD-Spitze auf eine klar sozialdemokratische Agenda setze.
Es ist ein ungewöhnlicher Termin im Bundesverteidigungsministerium. Boris Pistorius bekommt heute Besuch von Kollegen aus gleich 4 anderen europäischen Ländern, und zwar Frankreich, Großbritannien, Italien und Polen. Es soll um die Stärkung der Sicherheit in Europa gehen. Konkreter wurde es in der Ankündigung nicht. Mario Kubina.
Aber man kann wohl davon ausgehen, dass die Beteiligten so ein Treffen in Anbetracht der Weltlage für dringlich halten. Denn nach der US-Wahl stellt sich mehr denn je die Frage, ob und wann es Europa schafft, seine Sicherheit selbst zu organisieren. Erst im Oktober haben Deutschland und Großbritannien vereinbart, die Zusammenarbeit zu vertiefen. Zum Beispiel bei der Sicherung der NATO-Ostgrenze und bei der Entwicklung weitreichender Waffen. Beides hat auch im Sommer beim Gipfel der Allianz eine wichtige Rolle gespielt.
Ja, und um die Sicherheit geht es auch beim heutigen G7-Außenministertreffen im italienischen Fiuggi. Daran nimmt Bundesaußenministerin Annalena Baerbock teil. Es dürfte um die Kriege im Nahen Osten und in der Ukraine gehen. Markus Sambale.
Weitgehend einig ist man sich bei der harten Position gegenüber Russland und auch bei der Solidarität mit der Ukraine, die vor dem 3. Kriegswinter steht. Bei der Lage im Nahen Osten, da wird es komplizierter. Ein Thema wird auf dem G7-Treffen der internationale Haftbefehl gegen Israels Regierungschef Netanyahu sein, wegen mutmaßlicher Kriegsverbrechen. Dieser Haftbefehl hat ja international für viel Aufsehen gesorgt. Es geht um die Frage, ist es wirklich vorstellbar, dass Netanyahu bei einer Reise in ein anderes Land festgenommen werden könnte? Deutschland steckt da in einer Zwickmühle. Wie umgehen damit? Das wird auch die Außenminister und Ministerin beim G7-Treffen in Italien beschäftigen.
Im südkoreanischen Busan wird von heute an über das geplante UN-Plastikabkommen debattiert. Es soll die letzte Verhandlungsrunde sein, bevor das Abkommen im nächsten Jahr unterzeichnet werden soll. Alice Thielson.
Der Auftrag stammt von der UN-Umweltversammlung, die vor 2 Jahren eine Resolution stoppt die Plastikverschmutzung verabschiedete. Darin wird ein weltweites, verbindliches Abkommen gefordert, das sich die gesamte Lebenskette des Plastiks von der Produktion bis zur Entsorgung vornehmen soll. Bislang gibt es bei den Verhandlungen weniger Konsens, mehr Streit, ob und wie zum Beispiel die Plastikproduktion reduziert wird oder wie die Umsetzung finanziert werden soll.
In Stuttgart beraten heute Gläubiger und Aktionäre über die Sanierung des angeschlagenen Batterieherstellers Warta aus Ellwangen im Ostalbkreis. Das teilte das Stuttgarter Amtsgericht mit. Geplant ist, dass zwei Großaktionäre, der bisherige Hauptaktionär Tonja und der Sportwagenbauer Porsche, die Firma zu gleichen Teilen übernehmen. Die Aktien der Kleinanleger sollen entwertet werden. Eine Entschädigung ist nicht vorgesehen. Das ist gesetzlich möglich. Vor dem Amtsgericht in Kehl beginnt der Prozess gegen eine Steuerfrau. Sie soll vor einem Jahr mit einem niederländischen Güterschiff ein Tor der Rheinschleuse Iffelsheim gerammt haben. Dabei entstand ein Millionenschaden. Paula Zeiler.
Die Staatsanwaltschaft Offenburg wirft der heute 50-Jährigen fahrlässige Gefährdung des Schiffverkehrs vor. Vor einem Jahr soll sie mit ihrem Schiff La Primavera gegen das geschlossene Schleusentor gefahren sein, das dadurch zerstört wurde. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft hatte die Steuerfrau zur Unfallzeit rund 1,1 Promille Alkohol im Blut. Verletzt wurde damals niemand. Jedoch dauern die Reparaturarbeiten an der Schleuse Iffelsheim bis heute an und gehen in die Millionen.
Montagmorgen, na, müssen Sie auch gleich zum Start in die neue Woche Bahn fahren und stehen Sie deshalb wie immer am Rande eines Nervenzusammenbruchs? Verspätungen, Ausfälle, Chaos, das ist der Normalzustand bei der Deutschen Bahn. Trotzdem hat die Allianz pro Schiene gefragt, wie läuft's denn bei Ihnen so mit Bus und Bahn? Ja, und daraus dann das Mobilitätsbarometer erstellt. Heute wird das Ergebnis in Berlin vorgestellt.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
Oliver Neuroth ahnt schon, wie die Ergebnisse ausfallen werden und plädiert trotzdem für etwas Zuversicht.
Viele Menschen in Deutschland haben ein großes Talent, das Meckern. Über die Arbeit, über das Wetter und natürlich über die Bahn. Wobei es da auch wirklich angebracht ist, zurzeit hakt's ja fast im kompletten Fernverkehrsnetz, weil wichtige Strecken saniert werden, zwischen Mannheim und Frankfurt, zwischen Hamburg und Berlin und noch viele mehr. Von der Bahn heißt es da, wir müssen das aufholen, was die Politik bei der Infrastruktur jahrzehntelang verschlafen hat. Wenn die Baustellen erstmal durch sind, soll alles besser werden. Bis dahin aber Chaos und doppelt so lange Fahrzeiten. Wer über die Bahn in Deutschland meckert, erwähnt ja auch gerne, wie gut es in anderen Ländern läuft, in der Schweiz zum Beispiel oder in Spanien, wo die Hochgeschwindigkeitszüge so gut wie immer auf die Minute genau abfahren und ankommen. Aber selbst dort gibt es Schönheitsfehler. Ich habe am Flughafen Madrid vor kurzem eine Stunde lang auf die S-Bahn in die Stadt gewartet. Bummelzüge bleiben auch dort gerne mal liegen. Ein schwacher Trost, ich weiß. Aber wenn das Mobilitätsbarometer heute mal wieder zeigt, dass alles schlecht läuft bei der Deutschen Bahn, denken wir einfach daran, dass es auch anderswo hakt. Erinnern wir uns auch an den Berliner Flughafen. Das war eine riesige Katastrophe und jetzt läuft er. Es kann also nur besser werden.
Anmerkungen von Oliver Neuroth.
Das SWR aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.